Radio 1.
Der angebliche 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine aus dem Weißen Haus stammt nach Einschätzung vieler Beobachter in großen Teilen zunächst erstmal aus der Feder des Kreml. Deshalb nennt diese Liste auch der SPD-Außenpolitiker Tobias Krämer Putins Wunschliste an den Weihnachtsmann. Dennoch hat dieses Papier Bewegung in die Gespräche gebracht. Europäische Regierungschefs beraten nahezu täglich über Änderungen. Die Ukraine sitzt wieder mit am Tisch und auch US-Außenminister Rubio tagte erstmals mit Frankreich und Großbritannien und damit mit der geführten Koalition der Willigen. Kanzler Merz und seine Mitstreiter hätten jedoch ein Grundproblem, sagt unser nachfolgender Gesprächspartner von der Friedrich-Ebert-Stiftung, es ist Christos Katsioulis. Und er sagt nämlich, die Europäer können nur reagieren, aber nicht agieren. Ich grüße Sie, Herr Katsioulis. Guten Tag.
Grüße Sie, Herr Suin.
Ideal ist die Situation für Europa nicht, aber immerhin. Ist es denn tatsächlich ein Hoffnungsschimmer? Fangen wir einfach an.
Na, die Frage ist, wo der Hoffnungsschimmer ist. Mein Hoffnungsschimmer liegt darin, dass jetzt endlich mal wieder Bewegung in die Bemühungen um Frieden in der Ukraine gekommen sind. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Die Liste, die der liebe Tobias als Putins Wunschliste an den Weihnachtsmann genannt hat, ist zum Teil sicherlich problematisch. Zum Teil enthält sie aber Dinge, von denen wir ausgehen müssen, dass sie am Ende Teil eines Kompromisses sein müssten. Und das wäre aus meiner Sicht tatsächlich ein Hoffnungsschimmer.
Kein Frieden ohne Gebietsverluste für die Ukraine. Ist das die Kurzformel?
Kein Frieden ohne de facto Gebietsverluste der Ukraine. So sieht es zumindest im Moment aus. Und ich gehe davon aus, dass das auch in der Ukraine weitgehend geteilt wird.
Was wissen wir eigentlich über diese überarbeitete Version, die da gerade auf dem Tisch liegt? Was bewegt sich da und was ist volatil und was steht fest?
Na, zum Glück wissen wir relativ wenig über diese neue 19-Punkte-Liste, die sie angeblich geworden ist. Denn Diplomatie sollte ja auch hinter verschlossenen Türen und nicht vor unser aller Augen stattfinden. Die Knackpunkte sind vermutlich die gleichen, die auch schon in dem 28-Punkte-Plan drin waren. Territorien, de facto Abgabe, de jure Abgabe und vor allem welche Territorien, Größe der ukrainischen Armee, die Frage des NATO-Beitritts, der NATO-Mitgliedschaft und dann eben auch die Frage der Reparationen. Wer bezahlt eigentlich für den Wiederaufbau der Ukraine? Wer verdient daran? Und ganz, ganz zentral die Frage der Sicherheitsgarantie, wofür wir die USA brauchen werden.
Wie groß ist denn der Druck, der durch die ungewohnte Einigkeit in den Reihen der Europäer entstanden ist? Sieht man jetzt mal beispielsweise von Herrn Orban ab, der heute zu Besuch ist in Moskau. Darüber wird gleich noch zu sprechen sein.
Nein, die Einigkeit besteht ja vor allem darin, auf Pläne zu reagieren, mit denen man konfrontiert wird. Wir haben aber keine Einigkeit darüber, wenn es darum geht, wie stellen wir uns eigentlich die Ukraine künftig vor in Europa? Welchen Platz soll sie denn eigentlich haben? Wie groß soll ihre Verteidigungsfähigkeit sein? All diese Punkte sind relativ ungeklärt unter Europäern. Das heißt, wir reagieren und jetzt hoffen wir darauf, dass die Amerikaner schon in unserem Sinne verhandeln werden. Aber das halte ich für zu wenig.
Angesichts der Tatsache, dass Russland die Ukraine mit Zehntausenden Todesopfern nicht nur auf der ukrainischen Seite, ich weiß nicht, ob es schon 100.000 sind, so schnell kommt man mit dem Rechnen auch nicht hinterher, seit 4 Jahren also mit Krieg überzieht, gibt es ja so ein ursprüngliches Gefühl von, kann doch jetzt wohl nicht sein, dass er damit davonkommt. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele auch in Europa letztlich teilen. Da gibt es den Vorschlag des grünen Abgeordneten Sergej Lagodinsky. Der hat diese Woche auf Radio 1 drei klare Forderungen formuliert, nämlich erstens einfrieren russischer Vermögenswerte, beschleunigt die EU-Aufnahme und die Lieferung von Langstreckenraketen wie Taurus. Halten Sie das für einen geeigneten Weg?
Na, die ersten beiden Wege sind wir schon gegangen. Die russischen Assets sind eingefroren. Wir versuchen, die Ukraine so schnell wie möglich an Europa anzubinden. Mit den Taurus habe ich meine Probleme, weil wir versuchen, das jetzt ja seit knapp 4 Jahren, immer mit neuen Waffensystemen endlich den Krieg zu verändern, und zwar entscheidend für die Ukraine. Das ist nicht gelungen, weil die Russen sich immer wieder angepasst haben. Und wir haben, um ehrlich zu sein, auch nicht genügend Taurus, um den Krieg entscheidend zu verändern. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Krieg so beenden können, dass Putin auf der einen Seite so wenig wie möglich bekommen kann, dass er den Krieg im Grunde genommen verloren hat, den er nämlich geführt hat, um Kiew zu erobern, um die Ukraine sich untertan zu machen. Allein die Tatsache, dass die Ukraine als souveräner Staat und als Mitglied der Europäischen Union künftig weiter besteht, sollte für uns ein Sieg sein. Und das Zweite ist, wir sind längst in den Hunderttausenden Opfer. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir diesen Krieg beenden können. Und das ist immer die Alternative, die im Hintergrund schwebt, wenn wir sagen, dieser Plan und jener Plan und alle Pläne sind nicht akzeptabel für uns.
Akzeptabel wäre es für Europa, das ist eine Frage, auch wenn das Fragezeichen sehr leise klang, wenn die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dann auch wieder zum Aufbau der Ukraine verwendet würden? Oder ist das für Russland ausgeschlossen, die wollen ihr Geld zurück, in Anführungsstrichen ihr Geld?
Das war ja einer der interessanten Aspekte in den 28 Punkten. Da stand drin, dass zumindest 100 Milliarden von den 140 Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Das würde man auch Reparationen nennen können. Das heißt, Putin bezahlt mit 100 Milliarden für den Wiederaufbau. Die Amerikaner profitieren dann davon. Das ist sozusagen der Preis, den wir dem Makler in Washington bezahlen müssen. Das ist ein erster Schritt und das sollte jetzt auch Teil der Verhandlung sein und ist es ja offenbar auch.
Es gibt den Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg, Johannes Warwick mit Namen, und der sagt, es sei eine bittere, aber notwendige Realpolitik Russland gegenüber, dass man dem Land entgegenkäme. Und auf Ex geht er aber noch weiter und wirft der EU vor, die Ukraine zu verheizen, während man sich für einen länger währenden Konflikt mit Russland aufstellt. Und Russland sagt jetzt gerade aktuell, ja, wenn ihr wollt, sagen wir euch auch, dass wir euch nicht angreifen. Wenn ihr schriftlich wollt, bitte. Wie soll ich das alles wahrnehmen?
Wir sind in einer heftigen politischen Debatte darüber, wie wir hier weitermachen sollen. Zu sagen, wir würden die Ukraine verheizen, halte ich für problematisch und ehrlich gesagt falsch, weil die Ukraine hat hier auch selbst Actiness. Die können selbst entscheiden, was sie wollen. Das tun sie auch und wir beziehen sie intensiv mit ein. Ich glaube aber auch, dass in der Ukraine der Wunsch nach Frieden sehr groß ist und sie in gewisser Weise Putin auf der einen oder anderen Punktebene entgegenkommen werden. Die Ukraine verhandelt ja interessanterweise auch schon mit Russland über ganz, ganz viele Dinge. Wir müssen uns jetzt aber klar werden, was wir von Russland genau erwarten, damit wir uns sicher sind, dass hier kein Krieg ausbricht. Da reicht eine Unterschrift Putins aus meiner Sicht nicht. Da brauchen wir definitiv auch Sicherheitsgarantien. Und da brauchen wir dann nochmal die USA. Das werde ich nicht müde zu betonen.
Und die Bedürftigkeit, die Ungarn hat, ist, glaube ich, auch klar. Da spricht jemand gerade in Moskau vor, der unter anderem über Öl- und Gaslieferungen zu günstigen Preisen verhandeln will. Ist das Realpolitik? Oder ist das schamlos?
Das ist teilweise schamlos, teilweise bedient ihr damit natürlich innenpolitische Interessen. Wir haben als Europäerinnen und Europäer den Fehler gemacht, dass wir diese Friedensschiene komplett Viktor Orban überlassen haben. Wenn wir selbst jemanden als Sondergesandten der EU benannt hätten, der offiziell für die EU mit Moskau verhandelt über Frieden, dann könnte Viktor Orban diese Bühne nicht nutzen. Also da sind wir ein Stück weit auch selbst schuld daran.
Und Sie fordern trotzdem aber eine aktivere Rolle der EU in zwei gesetzten Sätzen. Wie könnte die aussehen?
Wir brauchen jemanden im Raum, wenn Steve Witkoff und Dmitriev zusammensitzen, jemanden von Europa, der auch sagen kann, was wir da wollen. Das ist absolut notwendig. Das hatten wir übrigens beim Gaza-Konflikt auch. Jonathan Powell, der Sicherheitsberater aus dem Vereinigten Königreich, saß da mit am Tisch.
Ich danke ganz herzlich Christos Katsiulis von der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Friedenspläne für die Ukraine und die notwendige und bislang noch, sagen wir mal, ausbaufähige Rolle, die die Europäische Union dabei hat. Dankeschön, angenehmes Wochenende.
Danke, ebenfalls.